wenn euer Pastor mal überreizte Nervenenden hat, was von Zeit zu Zeit vorkommt, dann ist das Beste, was er tun kann, sich eine Sofazeit mit Gott zu nehmen. Das Zweitbeste, eine gute Zeit mit seiner Frau. Und das Drittbeste, was ich vor einigen Wochen entdeckt habe, eine Folge von Bares für Rares gucken. Darf ich mal um Handzeichen bitten, wer kennt dieses Format? Okay. Okay. Also ich habe es erst vor ein paar Wochen entdeckt. Das wird so seit 5 Jahren, meine ich, ausgestrahlt. Mit Horst Lichter. Genau, eine Trödelshow. Ich skizziere mal für alle Uneingeweihten, was da so vor sich geht. Leute holen alte Schätzchen, die sie loswerden wollen. Irgendwelche Erbstücke, Silberbesteck, Goldschmuck, Spielzeug aus der Nachkriegszeit, Ölgemälde, antike Möbel aus ihren Kellern hervor. Sie bringen diesen Trödel zu einer Halle in Köln und werden dort von dem Gastgeber der Show, Horst Lichter, begrüßt. Ein Experte nimmt den mitgebrachten alten Gegenstand in Augenschein und taxiert den Handelswert in Euro. Wenn das alte Schätzchen tatsächlich einen Wert hat, dann darf der Besitzer, der es mitgebracht hat, Auktionator spielen und es einem Kollegium von 5 Händlern vorstellen und zum Verkauf anbieten. Hier einen der Händler habe ich euch mal mitgebracht, Ludwig aus Bayern. Wo haben sie denn das her? Genau. Also die haben, das sind so ganz ulkige Typen, ganz links so auf 10 Uhr, da ist Waldi aus der Eifel, vielen Dank, genau. Der beginnt immer sein Gebot, egal wie teuer der Gegenstand ist, immer mit 80 Euro. Das ist immer sein Erstgebot, genau. Der meistbietende Händler erwirbt dann den Trödel. Letzte Woche ist ein Ölgemälde, das jemand für 50 Euro auf dem Flohmarkt erstanden hat, dort für 3.450 Euro verkauft worden. Das hat mir zu denken gegeben und ich habe mal in unserem Keller geguckt, was da so rumsteht. Genau. Also ich verkaufe es jetzt nicht. Genau, also eine aus Kupfer getriebene. Es ist ein Wasserkocher, ja, ist auch voll funktionstüchtig. Dauert relativ lange und ist relativ laut, Wasser darin zum Kochen zu bringen, aber es geht noch. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 19, Verse 11 bis 13. Lukas 19, 11 bis 13. Als sie nun zuhörten, sagte er ein weiteres Gleichnis, denn er war nahe bei Jerusalem und sie meinten, das Reich Gottes werde sogleich offenbar werden. Und er sprach: Ein Mann von edler Herkunft zog in ein fernes Land, um ein Königtum zu erlangen und dann zurückzukommen. Der ließ 10 seiner Knechte rufen und gab ihnen 10 Pfund und sprach zu ihnen: Handelt damit, bis ich wiederkomme. Lasst uns beten. Herr, ich möchte dir nochmal danken für diesen Gottesdienst, für diesen Tag. Danke, dass wir als Gemeinde zusammenkommen können vor dir. Danke, dass du so großzügig bist. Ich danke dir für die wunderbare Anbetungszeit. Ich danke dir für deine kostbare Gegenwart, Herr. Du machst den Unterschied. Danke, dass du da bist. Öffne uns die Herzen und die Ohren, dass wir sehr persönlich hören, was du uns zu sagen hast. Amen. Ich fasse mal ganz kurz zusammen, was Lukas hier berichtet. Lukas Evangelium ist das übrigens sehr deutlich, dass Jesus in der zweiten Hälfte, so auf der Zielgerade seines Dienstes, seinen Blick immer mehr auf Jerusalem richtete. Und er wusste, was dort auf ihn zukommt, dass er dort leiden würde. Jerusalem, die Stadt der Zuspitzung auch, wo es um Herrschaft geht. Die Stadt, wo der Tempel steht. Die Stadt, wo der König der Welt etwas zu erwerben, etwas zu machen aus unserem Leben. Und dieses Wort handelt damit, ich sag's mal etwas anders, macht was draus, mach was draus, bis ich wieder komme. Das ist eigentlich das Wort Jesu an uns alle und an alle Nachfolger einzeln. Mach was draus aus dem Leben, aus der Lebenszeit, die ich dir gegeben habe, aus den Ressourcen, die ich unter deine Hände gegeben habe, aus den Talenten, die in dir schlummern, aus den Gaben, mach was draus, betäub dich nicht, vertu die Zeit nicht, mach was draus, entwickel das, was ich dir anvertraut habe, vermehre das. Eigentlich will ich nur diesen Auftrag, diesen letzten Satz heute auslegen und mit euch zusammen betrachten. Wenn mein Wasserkocher, den ich euch eben gezeigt habe, wenn der von einem Experten tatsächlich für wertvoll gehalten würde, dann würde mir Horst Lichter eine Händlerkarte aushändigen. Nächste Folie. Die Händlerkarte wird mit großer Ehrfurcht wird sie dann übergeben. Das ist das Ticket für den Mann mit dem Trödel, in diese Auktion gehen zu dürfen und da seinen Gegenstand anbieten zu können. Die Händlerkarte. Gott gibt uns für unser Leben eine Händlerkarte. Er sagt, mach etwas aus dem, was ich dir, was du da in Händen hast, mach was draus. Und ihr alle, wenn ihr wollt, könnt ihr aus diesem Gottesdienst eine Händlerkarte mitnehmen. Wir werden euch eine sehr konkrete Gelegenheit geben, Bares ins Reich Gottes zu investieren, um sozusagen eine Rarität für das Reich Gottes zu erwerben. Deshalb auch der Titel andersrum. Ja? Also die Serie heißt Bares für Rares. Diese Predigt heißt, auch aus urheberrechtlichen Gründen, aber auch mit Bedeutung, Rares für Bares. Also vor einem halben Jahr ging es ja darum, Raritäten aus unseren Kellern und Dachböden hier in diese Gemeinde zu bringen. Ich erinnere an den Ostergarten. Darum geht es jetzt nicht. Es geht jetzt tatsächlich um Bares, also um Geld, die ihr der Gemeinde zur Verfügung stellen könnt. Ja, das gehört auch zu den Ressourcen, die Gott uns anvertraut hat. Er hat uns auch Finanzen anvertraut, je nach Lebensalter und Einkommen und Anstellung und Selbstständigkeit mehr oder weniger. Aber wir haben alle Finanzen anvertraut bekommen. Und im weltweiten Vergleich haben wir sehr viel. Das wissen alle, die mal mit Carsten Werner, mit einer Reisegruppe in Kenia waren, dass wir mit relativ wenig Geld sehr viel an anderen Erdteilen erwerben können. Wer hier in Deutschland Hartz IV als Einkommen hat, von Transfereinkommen lebt, gehört im weltweiten Vergleich immer noch zu den reichsten 15%. Es gibt eine Internetplattform, globalrichlist.com. Da könnt ihr feststellen, der wieviel reichste Mensch der Erde ihr seid. Gebt ihr euer Jahreseinkommen ein und dann bekommt ihr eine Rückmeldung und das weitet einem wirklich ein bisschen den Horizont. Es geht uns hier relativ gut. Gott hat der Kirche in Deutschland relativ viele Finanzmittel anvertraut. Und auch dafür gilt, handelt damit, bis ich wiederkomme, überlegt, wie ihr das investiert. Jesus sagt, nächste Folie, genau, häuft in dieser Welt keine Reichtümer an. Sie werden nur von Motten und Rost zerfressen oder von Einbrechern gestohlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb mitnehmen kann. Wo nämlich euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. Heute besteht die Gelegenheit, dem Götzen des Geldes den Krieg zu erklären und in himmlische Schätze zu investieren. Ihr habt Gelegenheit, bares Geld, Finanzen in das Reich Gottes zu investieren, genauer gesagt, um die Rarität eines Menschen für den Dienst im Reich Gottes freizustellen. Im September 2016, vor wirklich gut einem Jahr, hat uns die Mitgliederversammlung der Andreasgemeinde den Auftrag gegeben, eine Stelle für einen hauptamtlichen Mitarbeiter im Bereich junge Gemeinde zu schaffen. Wir sind als Vorstand daraufhin tätig geworden und haben seit einem guten halben Jahr Matthias Hamm als Vikar unter Vertrag. Wir haben damals schon vor über einem Jahr auf der Mitgliederversammlung darauf hingewiesen, das wird was kosten. Und viele von euch investieren schon, und so viel kann ich auch mal von dieser Stelle verraten, wir verzeichnen auch, dass die Spenden seit der Anstellung von Matthias hochgegangen sind. Aber wir müssen uns noch ein wenig nach der Decke strecken, um es mal so zu sagen. Also wenn wir dauerhaft die Stelle für den Bereich Junge Gemeinde, die Stelle für Matthias erhalten wollen, dann muss das monatliche Spendeneinkommen, das müsste noch ein bisschen hochgehen. Genau. Klammer auf, es geht heute nicht um eine Gehaltserhöhung für Matthias. Das ist alles geregelt von unserem Band aus, unsere Bezüge als Pastoren oder auch als Angestellte im Mühlhammer Verband, das läuft über Tabellen. Es geht nur darum, wir leben ein wenig von unseren Ersparnissen im Moment als Gemeinde, und es wäre schön, wir streben das an und wir glauben auch, dass wir das hinkriegen als Gemeinde, dass durch unser regelmäßiges Spendenaufkommen auch die zweite Stelle bestritten werden kann. Ein paar Bemerkungen für die Leute, die Freikirche und wie Freikirchen sich finanzieren, gar nicht kennen. Also hier in Deutschland ist es ja so, dass die Großkirchen, evangelische Kirche, katholische Kirche, dass die sich aus Steuermitteln finanzieren, dass die Kirchenmitglieder ja über ihre Steuer die Großkirchen finanzieren. In Freikirchen läuft das anders. Wir sind von dem Staat auch finanziell komplett getrennt. Und Freikirchen finanzieren sich mit allem, was so anfällt, Gebäude und eben auch Personal, aus Spenden, freiwilligen Spenden, Mitgliedsbeiträgen. Und Freikirchen lehnen sich an das alttestamentliche Gebot, den Zehnten des Einkommens zum Heiligtum zu bringen. Also so wurde das organisiert im Alten Testament. Da gab es den Stamm der Leviten, einen der 12 Stämme, die waren tätig, exklusiv am Heiligtum, am Tempel. Und die Israeliten haben ihnen quasi den Rücken freigehalten vom Existenzkampf, dadurch, dass sie den zehnten Teil jeweils, ne, die anderen Stämme, den zehnten Teil ihres Einkommens zum Heiligtum gebracht haben. So in Anlehnung an dieses Gebot finanzieren sich Freikirchen. Wir handhaben das nicht strikt, also für Leute, die hier keinen Einblick haben, wir wollen keinen Gehaltsstreifen sehen, um dann rauszukriegen, wie hoch müsste jetzt der Zehnte eigentlich sein. Wir überlassen das dem Gewissen unserer Mitglieder, wie viel sie zahlen. Und gerade ich als Hauptamtlicher, ich will das auch gar nicht wissen, ich will nicht irgendwie mich abhängig machen. Ja, also man kann mich durch sein Spendenverhalten weder enttäuschen noch beglücken. Also ich persönlich habe da keinen Einblick und ich will auch keinen Einblick haben. Also so finanzieren sich Freikirchen hier in Deutschland. Das wird von vielen hier mit Argwohn ein wenig betrachtet oder mit Befremden. Man muss aber sagen, weltweit ist das Normale. Dieses System, dass sich die Kirchen über eine Verzahnung mit dem Staat und über Steuern finanzieren, ist weltweit ein Kuriosum und eine geschichtlich gewachsene Sache, die übrigens auch manchmal in Frage gestellt wird. Und weltweit, in anderen Erdteilen, der weitaus größere Teil der Weltkirche finanziert sich so, über das Prinzip des Zehnten, über freiwillige Spenden. Klammer zu. Genau. Wir werden gleich nach der Predigt werden wir ein paar Instruktionen geben. Wir haben uns da was überlegt. Wir haben sozusagen Händlerkarten für euch alle in ausreichender Zahl vorbereitet, die ihr mitnehmen könnt und womit ihr euch die Berechtigung erarbeitet, in das Reich Gottes zu investieren in dieser Sache. Und ich möchte nochmal sagen, es geht hier eben nicht, jetzt geht es nicht mehr um eine Stelle. Ja? Im September 2016 haben wir von einer Stelle für den Bereich Kinder- und Jugendarbeit gesprochen. Jetzt wissen wir, es geht um eine Person, die wir freisetzen wollen, um unseren Matthias, den wir kennengelernt haben im letzten Jahr und der sich eingearbeitet hat und der sich mit ganzem Herzen einbringt, mit großer Gewissenhaftigkeit, mit großem Verantwortungsbewusstsein und vielen Gaben. Und ich habe keinen Zweifel, dass Gott ihn uns geschickt hat, mit allem drum und dran, was er mitbringt. Natürlich mit den Gaben und mit den Stärken, aber auch mit den Schwächen und mit den Eigenarten, einfach komplett. Als brutto hat Gott in uns geschenkt. Und er soll hier lernen und wir sollen auch lernen. Und ich bin dankbar für diese Gemeinschaft und es ist auch eine Lerngemeinschaft. Er soll was lernen. Er ist natürlich Pastor in Ausbildung. Er soll nach Abschluss des Vikariats befähigt sein, auch eine Gemeinde zu führen. Das ist ein Teil seiner Ausbildung. Aber wir dürfen und sollen natürlich auch an ihm und mit ihm lernen. Und ich habe schon festgestellt, Matthias hat auch Gaben in seiner Person, die wir noch gar nicht so auf dem Radar hatten, wo ich aber eine tiefe Überzeugung habe und glaube, dass Gott uns das geschickt hat und dass es um Gaben geht, die auch hier fehlen und wo Gott etwas verstärken will, was uns vorher gefehlt hat. Matthias ist und soll kein Johannes 2.0 sein. Applaus. Aus betriebswirtschaftlicher Perspektive geht es bei dieser Stelle im Bereich junge Gemeinde um ein Dienstleistungsverhältnis. Wir als Gemeinde zahlen Matthias Hamm ein Gehalt und dafür leistet er hier Dienst. Wir haben gewissermaßen Anspruch auf seine Arbeitskraft, aber das ist wirklich nur eine sehr, sehr oberflächliche Betrachtungsweise. Das ist nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, wir sind natürlich kein Betrieb. Wir sind erst recht kein gewinnorientierter Betrieb. Wir sind Gemeinde. Und das Wesentliche, was in einer Gemeinde wirksam ist, das, was wirklich hilft und was den Unterschied ausmacht, ist immer Geschenk. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, als er sie ausgesandt hat zu dienen, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es weiter. Das ist das Prinzip von Dienst im Reich Gottes und Gemeinde. Gott verschenkt sich seinen Sohn aus Liebe an uns und das nennt die Bibel Gnade und die Apostel sprechen von einer in der Gemeinde wirksamen Gnade und das ist eigentlich der Strom, von dem alles hier läuft. Ja? Man kann mit Strom unterschiedlichste Geräte betreiben, aber es ist derselbe Strom, der wirksam ist. Und das, was in einer Gemeinde wirklich hilft und was wirksam ist, ist der Strom der Gnade Gottes, auch wenn die Wirkungen total unterschiedlich aussehen. Mir ist das sehr wichtig, diesen Punkt nach Hause zu bringen. Also wir können, wenn wir sagen, wir wollen geistlichen Dienst, wir bezahlen den, das ist eine Dienstleistung, ich habe jetzt was dafür bezahlt, dann will ich auch was dafür sehen. Das funktioniert mit Gott nicht. Ich sage das deshalb auch, weil wir uns persönlich wir können uns abschneiden von der Gnade Gottes, wenn wir in dieser Haltung unterwegs sind. Wenn du auf ein Seminar gehst, ob hier oder anderswo, ein geistliches Seminar, wo ein Gabenträger da ist, mal wie der Dirk Schröder, den wir hier hatten, oder in einer anderen Gemeinde, und da wird Eintritt genommen. Und wenn du dann da sitzt mit verschränkten Armen und sagst, jetzt will ich aber auch was sehen für meine Kohle, in dem Moment schneidest du dich von dem Effekt ab. Deshalb ist mir das so wichtig, das zu sagen. Die Denke, die wir dabei haben, ist so wichtig. Also so verstehe ich auch meinen Dienst. Wenn ihr das ganz anders versteht, dann können wir darüber gerne ins Gespräch kommen. Aber ich verstehe das bei mir und auch Matthias so, wir werden genauso wie die Leviten in Israel, wir werden freigestellt von dem Existenzkampf. Das Volk Gottes stellt uns frei, beschenkt uns, damit wir uns mit unseren Gaben an die Gemeinde verschenken können. Mir ist dieses Prinzip des Schenkens so wichtig und es ist das Prinzip, mit dem Gemeinde überhaupt funktioniert. Es ist eigentlich ein Prinzip des Schenkens. Vorletzte Woche hat jemand in Barcelona diese Kirche, diese ewige Baustelle, Sagrada Familia, besucht. Ich habe ein paar Bilder euch mitgebracht. Und es ist unglaublich. Ne? 1882 hat man damit begonnen zu bauen. Es ist mehr als ein Jahrhundertprojekt. Angepeilte Fertigstellung 2026. Wie üppig, was für eine Verschwendung. Also über mehrere Generationen, ich weiß nicht, wie viele Hunderte oder wie viele Tausend Menschen ihre ganze Energie darauf verwenden, ein Haus für Gott zu bauen. Kölner Dom ist ein ähnliches Beispiel. Aber irgendwie im 12. Jahrhundert hat man damit angefangen Und im 19. Jahrhundert ist das Ding erst fertig geworden. Über Generationen haben Menschen ihre komplette Energie, alle ihre Ressourcen da rein investiert. Und die Person, die da war, hatte in diesem Gebäude, sagte Nana, eine bewegende Begegnung mit Gott. In der Betrachtung dieses Überflusses und dieses Reichtums und dieser Üppigkeit und dieser Größe, darin hat sich etwas gespiegelt von Gott selbst. Gott hat sich in seiner Liebe an uns verschwendet und jeder, der davon wirklich erfasst wird, wird anfangen, sich an diesen Gott zu verschwenden und dann wird's dufte. Die Frau, die Salbung in Bethanien, die da ihre Altersvorsorge, diesen Wert hatte, das Parfum, über Jesus ausleert. Sofort kommen die Fragen, hätte man das nicht besser investieren können? Das kann man sich auch bei der Kirche fragen. Kann man nicht Lebenszeit und Energie und Finanzen, ich glaube, das sind so 20 Millionen im Jahr oder sowas, die da reingehen, kann man das nicht besser investieren? Kann man natürlich fragen, stellen diese Frage. Aber Jesus sagt an dieser Stelle, es ist Dufte. Also wenn Menschen sich und ihre ganze Liebe handelt, bis ich wiederkomme. Irgendwann kommt Jesus wieder und dann ist diese Zeit erstmal abgeschlossen, wo wir ins Reich Gottes investieren. Wenn du stirbst, dann ist für dich die Zeit des Handelns vorbei. Wir haben letztes Wochenende auf der Freizeit in Lüneburg auch über das Passafest gesprochen. Das Passafest ist eigentlich ein völlig total merkwürdiges Fest. Und ich kann mir vorstellen, wie immer die Kinder gefragt haben, was ist denn das für ein Fest? Und wie sie immer wieder fragen, Jahr für Jahr in den jüdischen Haushalten, was ist das für ein Fest? Normalerweise bei Festen, du sitzt und du isst. Aber beim Passafest, da stehst du und du hast deine Sachen gepackt, bereit für den Aufbruch. Und so isst du. Und es erinnert an den Aufbruch aus dem Auszug aus Ägypten. Und dieses Fest ist Jahr für die Juden eine Erinnerung. Wir sollen immer aufbruchsbereit sein. Wir sollen immer aufbruchsbereit sein. Wir haben nicht so die Entsprechung, aber wir haben diese stillen Tage, jetzt gerade im November, auch wenn der Weihnachtsmarkt schon losgegangen ist. Wir haben Allerheiligen, wir haben Buß- und Bettag, wir haben Volkstrauertag heute, wir haben Ewigkeitssonntag in einer Woche. Diese Termine im Jahresverlauf, diese Daten vom Kirchenjahr, die uns erinnern daran, dass die Zeit des Handelns begrenzt ist. Du lebst, ich lebe, wir wissen nicht, wie lange. Deine Lebenszeit ist die Zeit, wo du von Gott die Händlerkarte in die Hand gedrückt bekommen hast und wo du deine Gaben, deine Ressourcen, auch deine Finanzen investieren kannst. Das ist ein Privileg. Vergrab deine Talente nicht, investiere sie, handle mit dem, was Gott dir geschenkt hat. Letzte Woche, am 16. November, titelten die Zeitungen, dass im New Yorker Auktionshaus Christie's 450 Millionen Euro für den Weltenerlöser von Da Vinci auf den Tisch gelegt wurden. Lange Zeit ist diskutiert worden, ob dieses Gemälde eine Kopie ist. Ich glaube, vor 50 Jahren ist das mal für 50 Pfund verkauft worden, weil man es für eine billige Kopie hielt. Entgegen den Expertisen, die heute eigentlich einhellig sagen, es ist ein Original, kann ich euch sagen, es ist eine Kopie. Es ist nur eine Abbildung. Das Original, der Weltenerlöser persönlich, Jesus Christus, er lebt und er will zu dir kommen. Er will dein Eigentum sein zum Preis, dass du sein Eigentum wirst. Er verschenkt sich an uns, er verschenkt sein Leben an uns, wenn wir unser Leben an ihn verschenken. Und was ist das für ein Handel? Luther hat von einem fröhlichen Handel gesprochen. Unser begrenztes und ziemlich defektes Leben geben wir ihm und unsere sehr eingeschränkte Liebe. Und er gibt uns seine ewige Liebe und sein ewiges Leben. Ich lade euch ein, dieses Bild zu betrachten zu einem Instrumentalstück und über die Hingabe Jesu an seine Gemeinde, an seine Menschen dabei nachzudenken.